Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main-Viereck. Heute mit
Thorsten Ruf und Christian Salomon, Gebietsbetreuer Grünland Spessart.
Eine solche Wiese, wenn die optimal genutzt oder gepflegt wird, dann ist es das artenreichste, was wir bei uns in Mitteleuropa so als Lebensraum uns vorstellen können. Man kann sagen, das sind so unsere kleinen tropischen Regenwälder hinsichtlich der Artenvielfalt.
Gelegt schon als kleines Kind war ich irgendwie so als Artenschützer unterwegs und habe jeden Regenwurm von der Straße getragen.
Letztlich ist es auch ein bisschen ethische Verantwortung, denke ich, dass wir einfach die Vielfalt und die Schönheit unserer Natur einfach erhalten.
Das sind alles Artengruppen, die gut kartiert wurden in den letzten 100 Jahren. Und da können wir wirklich schauen, was ist jetzt schon verloren gegangen. Und das ist wirklich massiv und beängstigend.
Da fühlen sich die Wasserbüffel wohl und die legen dann auch selber als Schlammsuhlen quasi Gewässer an. Und in diesen Gewässern, da brummt das Leben, also Libellen, Frösche, Molche.
Heute haben wir zwei Gesprächspartner zu Gast hier beim Spessartgebabbel. Es handelt sich um Christian Salomon und Thorsten Ruf. Beide arbeiten bei uns im Spessart als, Achtung, Gebietsbetreuer für Grünland im Naturpark Spessart. Christian ist 46 Jahre alt, gelernter Landschaftsgärtner und Diplomgeograf und kommt aus Lohr am Main und ist schon seit 2011 Gebietsbetreuer. Thorsten ist seit knapp 4 Jahren dabei, 47 Jahre alt und hat den Bachelor für Naturschutz und Landschaftsplanung. Beide sind somit nicht nur fast gleich alt, sondern sie teilen sich die Aufgabe als Gebietsbetreuer für unseren Naturpark. Ihre Tätigkeiten sind dabei sehr vielfältig, lässt sich aber ganz gut und treffend zusammenfassen. Ich habe es auf der Webseite gegoogelt und gefunden, nämlich mit dem Slogan Naturschutz für dich vor Ort. Und was sich genau dahinter verbirgt, und wie sie sich für unsere Heimat und den Naturpark einsetzen, darüber möchte ich heute mit Christian und Thorsten sprechen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo, servus.
Hi.
Grüßt euch. Bevor wir vielleicht einsteigen, ich habe schon den zugegeben etwas sperrigeren Namen eurer Berufsbezeichnung gerade erwähnt. Es heißt Gebietsbetreuer für Grünland im Naturpark Spessart. Nicht jeder kann sich vielleicht was drunter vorstellen, deswegen machen wir das ja aber heute. Aber vielleicht noch erstmal eine Definition. Was genau heißt eigentlich Grünland? Weil die Natur ist doch eigentlich fast immer grün.
Ja, also fange ich mal an.
Ja, mach gerne.
Also Grünland, da versteht man Wiesen drunter und Weideflächen. Und wir beschäftigen uns natürlich mit dem naturschutzfachlich relevanten Grünland, also eher dem artenreichen oder das fürs Landschaftsbild auch wichtig ist. Also Heuwiesen, Weideflächen, wo Weidetiere draufstehen oder Streuobstwiesen. Und im weiteren Sinne könnte man auch noch Grünflächen im Siedlungsbereich oder an Straßen dazu zählen, die für den Artenschutz auch einen gewissen Wert darstellen können.
Aber warum ist es auf dieses Grünland beschränkt? Also kümmert sich um die Wälder jemand anderes oder wie ist das gewachsen oder wie kam es dazu, dass es jetzt nur Grünland ist?
Ja, ich denke, das Thema Grünland ist schon erstens mal komplex genug, wenn man sich da wirklich mit beschäftigen will, dann reicht das einfach als Fachnische.
Ja.
Schon. Und klar, für den Wald gibt es offiziell eigentlich auch die Bayerischen Staatsforsten noch. Und die Kommunalwälder sind ja auch relativ gut ausgestattet. Insofern sind wir mit der Aufgabe auf jeden Fall ausreichend erfüllt.
Okay. Also das heißt, Wiesen, Weideflächen, Streuobstwiesen, das ist so euer Einsatzgebiet.
Ganz genau.
Auch die sagen wir mal, die Uferstreifen am Main, gehören die auch dazu oder ist das wieder was anderes?
Ja, offiziell ist alles, was grün ist, ne, und niedrigwüchsig, nicht holzig, ist eigentlich unser Thema, ja.
Die Büsche sind dann so die Übergangsphase?
Die Übergangsphase ist eigentlich eher so die Situation, wo wir dann aus Buschland auch wieder Grünland herstellen wollen teilweise, weil wir haben in den letzten Jahrzehnten auch viel artenreiches Grünland schon verloren und diesbezüglich ist auch unsere Aufgabe, dass wir auch wieder artenreiches Grünland wiederherstellen.
Und warum ist es denn so wichtig oder so wertvoll, dieses Grünland zu erhalten? Weil das macht ihr ja als Hauptaufgabe, denke ich. Ne?
Ja, also ich denke, man muss dazu verstehen, dass eine Wiese eben mehr ist als nur Gräser und Blumen, sondern das ist ein System, ein Lebensraum. Da gehören die ganzen Insekten dazu, da gehört der Boden dazu mit seinem Bodenleben. Da gehören auch das Umfeld dazu mit Hecken beispielsweise oder einem Waldrand. Und es gehört dann eben auch entweder der Mensch dazu als Bewirtschafter oder Weidetiere, also Pflanzenfresser. Mhm. Und eine solche Wiese, wenn die optimal genutzt oder gepflegt wird, dann ist es das Artenreichste, was wir bei uns in Mitteleuropa so als Lebensraum uns vorstellen können. Man kann sagen, das sind so unsere kleinen tropischen Regenwälder hinsichtlich der Artenvielfalt.
Also das heißt, ich habe mehr Arten auf einer Wiese als im Wald. Kann man, oder ist das zu pauschal?
Auf einer kleinen Fläche. Mhm. Auf eine kleine Fläche runtergebrochen, auf jeden Fall.
Ja, es gibt ja Studien dazu, die wirklich belegen, dass kleinflächig betrachtet wirklich zum Beispiel Kalkmagerrasen artenreicher sein können als tropischer Regenwald. Und das ist definitiv belegt. Und ich denke mal, dass auch gerade diese Ausprägung, diese Extensivwiesen, wie wir sie im Spessart aktuell vorfinden, auch artenreicher sind als unser doch in weiten Teilen stärker bewirtschafteter Wald.
Mhm. Und was würde denn passieren, wenn man sich nicht drum kümmern würde? Weil als Laie denkt man sich ja, okay, das Beste, was man für die Natur machen kann, ist, Prozessschutz, Naturschutzgebiet und in Ruhe lassen und sich entwickeln lassen. Aber offensichtlich ist es bei Wiesen nicht ganz so richtig, oder?
Ja, das ist, wie du schon so richtig sagst. Also eine Wiese bleibt keine Wiese, wenn man sie nicht regelmäßig nutzt. Und je nach Standort oder je nach Artengruppe oder Arten, die man fördern will, ist es dann auch wichtig, wie man die Wiese nutzt. Also die einen Arten brauchen halt eher eine intensive Nutzung und brauchen vielleicht speziell eher eine Beweidung. Und andere Arten brauchen vielleicht eine extensive Nutzung durch eine späte Maat. Also da muss man halt einfach differenzieren.
Und ergänzend vielleicht noch, was passiert, wenn man nichts macht auf einer Wiese oder Weide? Das ist klar, dann kommen die Gehölze. Und das Endstadium ist dann bei uns eigentlich Buchenwald, wenn man nichts macht.
Also wenn die Spessartbevölkerung jetzt beschließt, wir wandern alle aus nach Florida, weil es da wärmer ist, würde hier irgendwann nur Buchenwald stehen?
Nicht überall, aber in weiten Teilen. Mhm. Es gibt immer Sonderstandorte, wo das vielleicht nicht der Fall wäre, aber in der Regel hätte man durchaus Buchenwald, ja.
Und wie jetzt konkret helft ihr dabei, dass eben diese Wiesen so bleiben, wie sie sind? Oder zumindest so artenreich bleiben, wie sie sind, sagen wir es mal so.
Ja, gibt's verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist, wir sind ja von der Bezeichnung her schon Gebietsbetreuer. Mhm. Und im engeren Sinne heißt es, wir suchen uns Gebiete raus, die besonders wichtig erscheinen, gucken uns die Situation dort an, besprechen dann auch mit den Landnutzern, Eigentümern, was man hier machen könnte, auch mit den Behörden, die da irgendwie reingehören. Und dann kümmern wir uns auch um eine entsprechende Maßnahmenumsetzung. Mhm. Also ob wir das dann jetzt selber machen oder nur initiieren, ist beides denkbar, aber wir bleiben da einfach als Kümmerer dran und letztlich dann auch, wenn es noch um die Erfolgskontrolle geht. Also man kann das manchmal nicht vorhersagen, was da alles dann erforderlich ist oder was damit dran hängt.
Hm. Das heißt, ihr guckt euch erstmal eine potenzielle Fläche an, die dann in dieses Programm mit reinkommt oder und analysiert die anhand der Artenvielfalt?
In der Regel kann man schon durch einen geschulten Blick, weil wir sind ja im Prinzip auch ausgebildete Artenkenner, kann man eigentlich schon relativ schnell ableiten, was auf dieser Wiese vorkommen könnte. Und wenn du einen Blick dafür entwickelst, dann kriegst du auch die Wertigkeit relativ schnell raus. Und wenn wir halt merken, ist eine Wiese extrem wertig, dann gucken wir da vielleicht auch schon mal genauer hin. Mhm. Und wenn wir dort zum Beispiel Orchideen finden oder einen hochbedrohten Schmetterling, dann können wir auch aufgrund von dieser Zielart dann spezielles Management ableiten, das wir dann mit den Landwirten vor Ort dann besprechen und auch über Vertragsnaturschutzprogramme fördern können zum Beispiel.
Mhm. Das habe ich mich immer so gefragt, wie macht man das eigentlich, so eine Artenvielfalt zu beurteilen? Ja, man kann ja nicht eine komplette Wiese abkrabbeln und gucken, was da alles rumläuft oder wie funktioniert das in der Praxis? Oder nimmt man nur einen Quadratmeter und rechnet hoch oder wie analysiert ihr das?
Naja, also man muss es einfach, ich glaube, differenzierter sehen. Die Fragestellungen können auch total unterschiedlich sein. Es kann manchmal darum gehen, dass einfach eine Fläche offen gehalten wird, damit fürs Landschaftsbild beispielsweise kann das wichtig sein oder damit Arten wandern können. Es kann auch eine spezielle Art im Fokus stehen und dann guckt man halt auch vorher, da analysiert man an vorhandenen Daten, wo könnte diese Art jetzt überhaupt vorkommen oder wo weiß ich, dass noch solche Arten vorkommen. Mhm. Und Artenvielfalt an sich ist ein Faktor für Biodiversität, aber es kommt eben auch darauf an, dass man besonders die seltenen Arten oder die Schlüsselarten erhält. Also geht nicht immer nur ums Zählen von Arten, sondern es kann dann auch einfach wichtig sein, eine spezielle Art zu schützen oder einen speziellen Lebensraumtyp oder Biotoptyp.
Und man braucht einfach auch großflächige Lebensräume. Ne? Mhm. Dieses punktuelle Vorkommen, das zeigt eigentlich nur noch an, okay, die Art ist kurz vorm Erlöschen und hier ist massiver Handlungsbedarf. Eigentlich sollte das ja gar nicht so sein. Unser Ziel ist es wirklich, diese wichtigen und extensiv genutzten Wiesenlebensräume wirklich wieder in die Fläche bekommen, dass wir eben auch eine Vernetzung haben zwischen diesen Lebensräumen, weil Isolation führt zwangsweise auch zum Aussterben von Arten. Und das ist eben auch eine ganz aufwendige Geschichte.
Bevor wir dann mal auf spezielle Arten noch vielleicht zu sprechen kommen, wollte ich nochmal fragen, fangen wir vielleicht mit dir an, Thorsten. Du bist jetzt seit ungefähr 4 Jahren dabei. Wie kamst du überhaupt dazu und ja, was fasziniert dich an dieser Arbeit oder was ist das Besondere?
Ich glaube, das ist mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Schon als kleines Kind war ich irgendwie so als Artenschützer unterwegs und habe jeden Regenwurm von der Straße getragen oder Zaunerdechsen irgendwie gefangen und betuttelt und keine Ahnung, das ist ja kaum noch möglich heute, weil Zaunerdechsen sind ja mittlerweile gar nicht mehr so häufig. Aha. Und dann irgendwann bin ich erstmal abgedriftet in den kaufmännischen Bereich. Da war ich sehr lang beschäftigt und mache wirklich diesen Naturschutz hauptberuflich, also auch als Naturschutzbüro erst seit 2011 und habe vorher eben auch studiert. Und insofern habe ich da jetzt meinen Traum wirklich zum Beruf gemacht und die Aufgabe, die wir jetzt beim Naturpark haben, ist natürlich toll für mich.
Das heißt, du machst einerseits, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, ihr habt ja beide eine halbe Stelle als Gebietsbetreuer und macht nebenher noch andere Dinge, in deinem Fall auch für den Naturschutz, richtig?
Richtig, also ich gehe nachher dann gleich wieder raus in den Landkreis Würzburg und gehe dann gleich wieder Schmetterlinge und Heuschrecke kartieren, zum Beispiel im Auftrag.
Als selbstständiger Berater.
Genau, da habe ich mein Naturschutzbüro und kann es natürlich noch mein Hobby, in Anführungszeichen, kann ich dann noch weiter ausleben außerhalb des Naturparks, ja.
Okay. Und was hat dich in den Spessart getrieben? Also fachlich natürlich gesehen.
Ja, also ich bin auch ein echter Spesserter, war schon da, aber mich hat auch die Natur schon immer interessiert, habe ich auch einfach von den Eltern so mitbekommen. Und auch bei mir ist so, dass ich den Rest von meiner Arbeitszeit auch im Naturschutz verbringe. Ich habe noch eine zweite 50%-Stelle, ist an der Regierung von Unterfranken, höhere Naturschutzbehörde.
In Würzburg dann wahrscheinlich.
Genau, nennt sich Biodiversitätsbeauftragter und da kümmere ich mich unter anderem um die Kreuzotter in Unterfranken, um verschiedene botanische Seltenheiten, die Hilfe brauchen und verschiedene andere Projekte.
Okay. Botanische Seltenheiten, die Hilfe brauchen, ist genau der richtige Übergang. Wir wollten ja noch über bestimmte Arten sprechen. Jetzt, was sind so die prominenten Arten, um die ihr euch kümmert? Und vielleicht auch gleich noch die Frage dazu, warum kümmert ihr euch gerade um die?
Ja, also prominent sind die Arten oft gar nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem. Aber wir kümmern uns halt um die Arten, die im Spessart kurz vorm Aussterben sind, kann man sagen. Und gerade um die, für die der Spessart auch eine Verantwortung hat, weil sie eben sonst in Bayern gar nicht mehr vorkommen. Aha. Und die haben dann solche klanghaften Namen wie Haarstrang, Wasserfenchel.
Okay, wer kennt ihn nicht?
Genau, oder Dolden, Winterlieb. Fadenenzian, Herbstdrehwurz, Arnika hat man vielleicht schon mal gehört. Aber das sind dann eben Arten, von denen gibt es bei uns in der Region noch 1 bis 3 Vorkommen. Ein Dutzend bis vielleicht wenige 100 Pflanzen. Und das ist wirklich kurz vor dem Aussterben. Und da muss man jetzt mit großer Sorgfalt die letzten ihrer Art quasi bei uns peppeln und dann schauen, dass es wieder mehr wird auch.
Und warum ist das so wichtig? Also man könnte ja auch sagen, okay, Arten gehen, Arten kommen, ja, da kann man doch auch, lass mal doch diesen Arnika halt sterben, ja, und oder brauchen wir den für irgendwas?
Ja, wir brauchen alles für irgendwas. Alles hat in dem System seine Funktion und alles, was man aus dem System Natur rausnimmt, das hinterlässt mehrfache Lücken. Ich meine, die Arnika zum Beispiel, kann man auch sagen, ist eine traditionelle Heilpflanze. Also da sieht man auch, dass wir von diesen Arten auch profitieren können. Und letztlich ist es auch ein bisschen ethische Verantwortung, denke ich, dass wir einfach die Vielfalt und die Schönheit unserer Natur einfach erhalten müssen und weitergeben müssen.
Und habt ihr, ich meine, du bist jetzt schon seit 2011 dabei, habt ihr da jetzt in dieser, ich denke mal, für eine Natur relativ kurzen Zeitraum auch schon gemerkt, dass es weniger wird? Also sind auch schon welche verloren gegangen, in Anführungszeichen?
Das ist eine gute Frage. Ne? Ich meine, ich mache auch viel Monitoring und auf den Flächen, wo wir uns jetzt speziell drum kümmern, da sind wir natürlich bemüht, dass da die Artenzahlen wieder hochgehen und die Individuen dichten. Ich kann vielleicht am Beispiel vom Romberg, Naturschutzgebiet in Lorz, ein Beispiel nennen. Da gab es einen Kartierungsauftrag von der Regierung zum Thema Wildbienen. Na, und da waren jetzt insgesamt so circa 250 Wildbienenarten schon nachgewiesen worden. Wir haben mal nachschauen lassen, wie viel gibt's denn davon noch? Es wurden einige neue Arten entdeckt, die auch im Zuge von der Klimakrise jetzt neu eingewandert sind. Aber es konnten beispielsweise 100 Wildbienenarten alleine nicht mehr dort nachgewiesen werden in dem einen Jahr. Das heißt zwar nicht, dass automatisch die Arten jetzt dort wirklich verschwunden sind. Manchmal sind sie vielleicht in Resten noch irgendwo vorhanden. Aber es ist ein deutliches Signal, ne, dass die Arten weg sind. Oder ich mache gerade auch eine Gesamtartenliste zum Beispiel für den Spessart mit anderen Akteuren zusammen, Burkhard Bödel zum Beispiel. Und da gucken wir mal, was war denn da im Spessart und was ist heute noch da? Und da haben wir auch schon bei Tagfall dann, wo wir mittlerweile 101 Arten nachweisen konnten, dass die mal im Spessart kartiert wurden, haben wir viele Arten mittlerweile auch nicht mehr. Goldener Scheckenfalder zum Beispiel schon seit 70er Jahren verloren zum Beispiel. Oder bei den Heuschreckenarten das gleiche Spiel, Libellen. Das sind alles Artengruppen, die gut kartiert wurden in den letzten 100 Jahren. Und da können wir wirklich schauen, was ist jetzt schon verloren gegangen. Und das ist wirklich massiv und beängstigend, kann man wirklich sagen, was wir nicht mehr bei uns haben.
Jetzt hast du viel von Tieren gesprochen. Du viel von Pflanzen. Ist es so, dass ihr euch das so aufgeteilt habt oder habt ihr eine gebietliche Aufteilung oder wie ist das bei euch geregelt?
Ja, also als Ansprechpartner haben wir erstmal die gebietliche Aufteilung und ansonsten entspricht es einfach unseren Schwerpunkten oder Fähigkeiten. Also er ist einfach mehr der Faunistiker, ich bin mehr der Botaniker.
Okay. Und was würdet ihr jetzt sagen, sind jetzt jeweils Fauna und Flora besonders gefährdete Arten, beziehungsweise welche, die es vielleicht, gibt es denn überhaupt welche, die es nur im Spessart gibt zum Beispiel?
Also weltweit nur im Spessart, weiß ich nicht.
Aber vielleicht bayernweit oder deutschlandweit oder sowas?
Ja, also bayernweit, deutschlandweit, da gibt es schon einige Arten. Also bekannt vielleicht oder halbwegs bekannt vielleicht bei den Pflanzen ist die Heidewicke. Im Spessart sagt man Orberwicke dazu. Das ist aber so ein bisschen Spessart-Latein, weil die gab es vorher schon. Die heißt Vicia orobus. Und nachdem man die bei Bad Orb gefunden hat, hat man dann gesagt, das heißt einfach Orberwicke. Und da gibt's halt außer bei uns im Spessart noch ein Vorkommen so an der belgischen Grenze in Deutschland. Das war's.
Wie sehen die aus?
Die sind ungefähr einen halben Meter hoch und blühen so lila-weiß. Eigentlich eine sehr attraktive Pflanze. Die stehen aber so ein bisschen versteckt, immer so an den Heckensäumen. Ja, muss man einfach kennen oder sich zeigen lassen, damit man die entdeckt, aber hübsche Pflanze.
Okay. Ja. Und also, bei den Tieren, was haben wir da für?
Wir haben viele tolle und seltene Arten, auf jeden Fall bei uns im Spessart, aber ich würde es auch nicht sagen, dass sie ausschließlich bei uns vorkommen. Aber die haben vielleicht auch mit die letzten Rückzugsgebiete auch. Ich bin zum Beispiel jetzt mit einem tollen Kartierprojekt, das über 2 Jahre läuft, für den Thymian-Ameisenbläuling unterwegs. Das ist der stärkste bedrohte Schmetterling jetzt bei uns im Spessart, auch Anhang 4-Art europaweit. Das heißt, er ist streng geschützt in ganz Europa. Und der ist eben auch europaweit stark gefährdet. Ne? Und da haben wir eine ganz besondere Verantwortung für die Art. Und da gucken wir einfach mal, was denn da noch übrig ist. Und ich muss leider sagen, das, was wir bisher gefunden haben, ist auch sehr, sehr erschreckend. Nur noch wenige Fundpunkte. Und ja, die ersten Hilfsmaßnahmen laufen jetzt aber parallel schon. Und das ist eben ein Punkt, der unsere Arbeit ausmacht, dass wir direkt aus Kartierung in die Artenhilfsmaßnahmen reingehen können.
Wie sieht der aus? Also falls
das
man
ist,
mal
so das ist unser größter Bläuling. Ne, man kennt vielleicht diese den gemeinen oder gewöhnlichen Bläuling, so schön blau, metallisch schimmernd. Der fliegt auf vielen Wiesen noch, der ist ähnlich. Die Bläulinge sind alle ein bisschen ähnlich, aber wir haben über 20 Arten, das ist ein bisschen schwierig dann. Hat halt große schwarze Flecken auf der Flügeloberseite und ist halt im Verhältnis relativ groß und fliegt halt auf wirklich sonnenexponierten Magerwiesen, wo es eben Thymian gibt oder Oregano.
Okay, jetzt hast du gerade schon von Hilfsmaßnahmen gesprochen. Das ist ja wirklich auch euer Punkt, dass ihr entweder die Eigentümer beratet oder eben eigene Maßnahmen anstoßt. Was konkret macht ihr oder was machen andere durch eure Beratung, um diese Arten zu schützen oder da zu helfen?
Ja, der erste Punkt, würde ich sagen, dabei ist mal die Information. Wenn jetzt auf einer Wiese was Besonderes da ist, ganz wichtig erstmal dem Landwirt das erklären und zeigen, dass der auch weiß, worum es geht. Und in der Regel kann man die Leute dann auch für sowas interessieren. Und dann kommt es halt immer auf die ökologischen Ansprüche an. Also wie gesagt, entweder braucht zum Beispiel eine Pflanze eine Samenreife, blüht aber relativ spät. Das heißt, die Nutzung darf erst relativ spät erfolgen. Oder man
das heißt, ich sollte später mähen, damit die erst wachsen kann.
Das kann sein. Es gibt genau wieder Arten, da ist es andersrum. Da muss sehr frühzeitig drauf gegangen werden, weil es ganz niedrigwüchsige Arten sind, die Licht brauchen. Ah. Das muss man einfach erklären. Es gibt kein Pauschalrezept, wie man Naturschutz macht. Und dann kann es auch sein, wenn die Arten so selten sind, dass es wirklich jetzt die allerletzten paar Exemplare sind, dass man sogar eine Nachzucht macht, um die Arten dann wieder verstärkt in die Fläche zu bringen. Also bei den Pflanzen geht es oft relativ einfach, dass man dann im botanischen Garten eben Samen übergibt, die man von den letzten Spessartpflanzen holt. Und wenn alles gut läuft, dann kriegt man im nächsten Jahr 1000 Annika-Pflanzen zurück, die man dann wieder rauspflanzen kann an geeignete Stellen, natürlich dann auch wieder weiter betreuen muss und gucken muss, ob es dann die Nutzung passt.
Werden die gesät oder gepflanzt dann, Beispiel in dem Fall?
Kann man beides machen. Von Natur aus wäre es natürlich die Saat, aber das ist bei Tieren und Pflanzen schon die erste Zeit ist immer so die kritischste. Da kann am meisten schief gehen oder da kann auch einfach eine Amsel kommen und kann dann die kleinen Tierchen oder die kleinen Samen dann wegpicken und dementsprechend versucht man da halt so die erste Zeit so ein bisschen zu pushen.
Bevor wir zu den Tieren kommen, vielleicht nochmal eine Frage. Ich habe auch mal gelesen bzw. mitbekommen, dass ihr auch nicht nur die fördert, die geschützt werden müssen, sondern auch in Anführungszeichen Schadpflanzen wegmacht.
Ja.
Was wäre da ein Beispiel dafür und warum ist das so?
Ja, also gibt's leider mehrere Beispiele jetzt auch schon. Jakobskreuzkraut hat wahrscheinlich der meiste schon mal gehört, eine Giftpflanze. In den Feuchtwiesen das nah verwandte Wasserkreuzkraut ist ein großes Thema, die Herbstzeitlose. Also meistens geht es einfach um Giftpflanzen. Und ich denke, es ist einerseits so der Klimawandel, der hier viel verändert, der die Konkurrenzkraft auch verschiebt. Und zum anderen war es einfach früher so, dass die Bauernfamilien, sage ich mal, traditionell immer eine Wiesen- und Weidepflege gemacht haben. Da war die ganze Familie draußen und man hat die unliebsamen Arten immer rausgezupft, rausgestochen. Das findet heute so halt nicht mehr statt. Also dieser Zeiteinsatz auf den landwirtschaftlichen Flächen, den gibt's so nicht mehr. Also es wird alles eigentlich maschinell gemacht und es ist viel weniger Zeit und Personal zur Verfügung.
Und dann macht ihr das mit Ehrenamtlichen zum Beispiel daraus?
Genau, also zum einen erstmal Aufklärung, die betroffenen Bewirtschafter informieren, auch die Öffentlichkeitsarbeit, dass es einfach so allgemein bekannter wird. Und wenn wir sehen, der Landwirt kann das alleine auf einer besonders wertvollen Fläche, wo wir nicht wollen, dass die aus der Nutzung fällt, weil zu viel Giftpflanzen drauf sind, dann versuchen wir dann halt eben auch Aktionen auf die Beine zu stellen, teilweise mit Schulklassen, mit Ehrenamtlichen, die wir auch bezahlen können teilweise, um dann wirklich mit Manpower in die Fläche zu kommen und dann halt letztlich auf schonende Art und Weise, aber mit vielen Leuten, die diese Problempflanzen zurückzudrängen.
Und wie ist da die Resonanz, wenn ihr auf die Landwirte und auf die Bevölkerung zugeht? Machen die mit? Sind die offen oder ist es eher reserviert?
Ja, leider ist es nicht so einfach. Also man wird sich immer wünschen, dass da ein großer Begeisterungsschwall kommt, aber also man muss es schon gut verkaufen oder man muss einfach gucken, wo sind jetzt Kapazitäten da, beispielsweise Schulklassen oder jetzt auch mit Flüchtlingen zum Beispiel, die kann man teilweise wirklich besser motivieren, da jetzt mitzuarbeiten, auch mal in einer größeren Gruppe.
Ja gut, da kann ich jetzt mal eine Lanze brechen, zum Beispiel fürs Ehrenamt. Ja. Ich bin auch stark vernetzt beim Bund Naturschutz, bin ich auch Vorsitzender in Lohlortal zum Beispiel oder LBV. Und wenn diese Leute halt an der Hand hast, die kannst du doch relativ gut noch motivieren, weil du den Sinn relativ leicht vermitteln kannst. Und da habe ich eigentlich immer tolle Truppen beisammen, die dann helfen, unsere Problempflanzen mit zurückzudrängen. Ich würde gerade auch mal ein bisschen Werbung machen gegen die Staudenlupine zum Beispiel, weil das gerade mein aktueller Endgegner ist draußen. Die nervt mich mal so richtig, weil das ist eine Pflanze, die wirklich aktiv auch ausgebracht wird, weil sie einfach für schön empfunden ist, weil sie auch eine schöne Pflanze ist, aber sie ist einfach sehr giftig und die hat dann das Problem, die bindet mit ihren Knöllchen Bakterien Stickstoff im Boden und verdrängt dann unsere Arten auf mageren Standorten zum Beispiel und breitet sich brutalst aus. Und die hat wirklich Wurzelausläufe, die sind 50 Zentimeter lang und länger. Und wenn du ein kleines Furzelchen nicht mit ausbuddelst, dann wächst daraus wieder die nächste Pflanze. Und die macht mich echt irre. Also Leute, bitte keine Staudenlupinen ausbringen, ne? Egal wie gut es gemeint ist.
Alles klar.
Die ärgert mich und unsere Landschaft richtig.
Was, wir waren ja gerade bei den Pflanzen, um jetzt so bedrohte Arten, um denen zu helfen. Was kann man da noch für Maßnahmen oder was machst du noch selber für Maßnahmen oder initiierst welche?
Ja, also vielleicht mal zurückzukommen auf mein Thymian-Ameisen-Kartierprojekt, das ich eben auch mit Ehrenamtlern vom LBV und vom BN zusammenstemme, weil wir einen ganzen Spessart uns anschauen. Da haben wir zum Beispiel das Kernvorkommen in Rotenbuch. Das haben wir jetzt einfach rauskristallisiert und da drängt eben vom Rand her Adlerfarn rein. Auch eine Problempflanze von uns. Und da haben wir eben unsere Kontakte auch mit dem Landschaftspflegeverband und einem Schäfer vor Ort und die haben wir sensibilisiert und der Landschaftspflegeverband ist sofort eingestiegen, hat ein Projekt draus gemacht und drängt jetzt den Adlerfarn zum Beispiel vor Ort zurück, damit er nicht weiter in diese Thymianflächen reinwächst.
Zurückdrängen heißt wegschneiden, oder?
Der wird wirklich weggemulcht. Ja? Mhm. Da muss man wirklich häufig auf die Fläche und dem richtig eins auf den Deckel geben, damit die Pflanze das, damit sie sich auch wirklich aus den Flächen dann zurückzieht. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig, diese Landschaftspflege, und bin sehr dankbar, dass wir da ganz viele tolle Partner haben. Ja, und das ist eben ein Punkt, ne, von vielen, aber ja, oder für Libellen zum Beispiel. Christian hat zum Beispiel auch mit dem Landschaftspflegeverband im Hafen Lortal Kleingewässerprojekt. Na, da werden halt Kleingewässer einfach angelegt, wo ich auch das Monitoring für die Libellen habe und aus 5, 6 Libellenarten in der Region sind jetzt halt 25 Libellenarten geworden, innerhalb von kürzester Zeit mit hochbedrohten Arten dabei. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichten, die wir hier auspacken könnten, und das sind nur Einzelbeispiele.
Das heißt, ihr legt da konkret einen kleinen Tümpel an oder wie muss
genau,
ich mir das...
Genau, es wird eben auch, dann das sind Förderprojekte, wir kriegen das da noch über gewisse andere Partner, es kann Naturschutzbehörde mit Kleinstmaßnahmen sein oder das Fair Grapes Projekt jetzt bei dir, dann werden einfach Firmen beauftragt, die nach unseren Vorgaben Kleingewässer ausheben, und wir schauen auch einfach, wie die sich entwickeln. Die müssen aber künftig auch gepflegt werden, dass sie nicht wieder zuwachsen. Ne? Das ist ja auch immer Daueraufgabe.
Also nicht einen kleinen Tümpel möchte ich noch ergänzen, sondern das sind so 15 Tümpel da zum Beispiel im Gebiet oder beziehungsweise eher Weiher, also schon dann auch so 10 Quadratmeter mindestens. Ein bisschen mehr als nur ein kleiner Tümpel, dass es was bringt.
Jetzt haben wir schon ganz oft gehört, die Wiesen sollten also offen gehalten werden. Wir müssen Dinge zurückdrängen oder auch wegstechen, sage ich mal, oder wegmulchen. Ich weiß, es gibt ja im Rahmen dieser Freihaltung auch tierische Helfer. Vielleicht könnt ihr da noch was dazu sagen, wie ihr das managt oder was da passiert konkret.
Ja. Vielleicht möchte ich einen Punkt zurückgehen und mal, wenn man sich darüber nachdenkt, unsere ganzen Wiesenarten, wo kommen die her und an was sind die angepasst? Und zwar sind die von der Evolution her nicht an Mähwerke angepasst, sondern das sind die letzten paar Minuten vielleicht, wenn man die Evolution als Urma sieht, sondern die sind an große Pflanzenfresser angepasst. Und die wirken auch ganz anders, als wenn ein Landwirt jetzt mit einem Schlepper kommt und eine Wiese innerhalb von einer Viertelstunde komplett abmäht. Die Weidetiere fressen selektiv, sie fressen mal hier, mal da. Es entstehen niedrige, hochwuchsige Bereiche. Es bleibt Dung liegen, es kommen irgendwo mal ein paar Gehölze auf. Mhm. Es ist ganz viel Strukturvielfalt auf der Fläche.
Ja.
Und dieser Dung zum Beispiel auch, das darf man gar nicht unterschätzen, da entwickeln sich Unmengen von Insekten. 1 Kilogramm Rinderdung, wenn die keine Antibiotika bekommen, entwickeln sich 12 Gramm Insekten. Wenn man das mal hochrechnet, dann sieht man aber auch, warum bei uns die Vögel weniger werden, weil einfach die Nahrung fehlt. Die Tiere stehen bei uns im Stall, die früher in der Landschaft waren. Und das heißt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir möglichst viel Weidetiere wieder draußen in der Landschaft haben. Da steht der Spessart ja noch viel besser da als irgendwelche Agrarregionen. Aber trotzdem geht die Tierhaltung zurück und da wollen wir unterstützen. Und das Zweite ist, wenn wir keine Weidetiere haben auf unseren Grünlandflächen, dann müssen wir eigentlich immer so denken, dass unsere Maat relativ ähnlich ist zu einer Beweidung. Das heißt, kleinräumig, dass man bewusst auch mal irgendwo eine Ecke stehen lässt und dass auch so im Umfeld immer so ein bisschen Strukturen da sind, Hecken oder Streuobstbäume, dass es alles einfach ein wenig naturnäher ist, nicht so aufgeräumt.
Ja, vielleicht dann mal wieder zu meinem Thymian- und Ameisenbläuling zurückzukommen.
Ja.
Der braucht zum Beispiel eine intensivere Beweidung, weil seine Hauptnahrungspflanze von der Raupe ist halt mal der Thymian. Und die verträgt halt keine Konkurrenz. Ne? Mhm. Und insofern braucht der auch eine intensive Beweidung. Und das findet bei uns im Raum durch Schafe statt. Mhm. Und da funktioniert es eben sehr, sehr gut. Und wenn die Schafbeweidung eben nicht mehr da wäre, wären die Lebensräume vom Thymian-Ameisen-Plowling eben auch verschwunden. Und
also das heißt, die Schafe fressen den Thymian nicht, oder wie?
Richtig. Das stimmt, ganz wichtige Information. Ne, das sind natürlich dann Stoffe drin, die nehmen sie vielleicht dann schon auch mal zu sich, aber nur, wenn die Schafe es auch brauchen. Die können, wie gesagt, selektiv auswählen. Mhm. Und wenn sie merken, okay, ich habe das und das Leiden, dann gehen sie auch mal an so eine medizinische Pflanze ran. Mhm. Aber in der Menge vertragen sie die natürlich dann auch nicht. Ne? Die Menge macht eben das Gift. Und ja, so ist das.
Also wir haben Schafe, die da unterwegs sind. Wir haben auch, glaube ich, Rinder und Wasserbüffel haben wir auch. Ja. Das war ja so ein spezielles Projekt. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was sagen, was da passiert ist.
Ja, also die Wasserbüffel, da gibt es im Hafen Lortal ein Projekt, jetzt auch schon seit 15 Jahren. Mhm. Wurde am Anfang von einigen belächelt oder kritisch gesehen. Mittlerweile haben wir so herausragende Ergebnisse und mehrere tausend Leute haben sich schon die Weidefläche vor Ort anschauen können auf Exkursionen. Alle sind begeistert, wenn man sieht, wie da das Leben brummt, weil dort eben genau diese wunderbare Unordnung entsteht. Und gerade in diesen nassen Bereichen, wo wir unsere normalen Weidetiere vom Gesundheitlichen schon gar nicht reinschicken könnten oder die würden dann nicht reingehen, da fühlen sich die Wasserbüffel wohl und die legen dann auch selber als Schlammsuhlen quasi Gewässer an. Und in diesen Gewässern, da brummt das Leben, also Libellen, Frösche, Molche, alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Genau.
Jetzt hast du gerade die Exkursionen angesprochen. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Man kann also eure Arbeit auch sozusagen erleben und teilhaben und auch was dabei lernen. Wie funktioniert das und wo kriege ich da mehr Informationen dazu?
Ja, wie funktioniert das? Wir machen eben am Ende des Jahres eine Planung, klar, und die Exkursion findet man bei uns dann im Jahresprogramm vom Naturpark Spessart. Teilweise funktioniert es dann auch noch parallel über die Volkshochschulen, ne, das ist dann auch veröffentlicht. Auf unserer Homepage findet man das dann auch. Da kann man sich dann sogar unangemeldet bei uns zumindest mal bei der Gebietsbetreuung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir unangemeldet, einfach kommen und dran teilnehmen und ja. Das macht man dann eben auch in schönsten Gebieten. Also dieses Jahr habe ich ganz wenig, muss ich sagen. Da bin ich, glaube ich, nur in den Alzenauer Sanden mit Michael Neumann. Da stellen wir das Naturschutzgebiet Alzenauer Sande vor.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, neben diesen öffentlichen Exkursionen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir auch für Fachgruppen oder für politische Gruppen halt auch Exkursionen anbieten oder einfach einen Fachaustausch organisieren. Weil man einfach immer drauf gucken muss, was funktioniert. Das muss einfach, diese Informationen müssen weitergegeben werden, müssen anstecken. Mhm. Und ja, hatte ich jetzt diese Woche zum Beispiel aus ganz Bayern wieder Vertreter von Naturschutzbehörden bei diesem Wasserbüffelprojekt, bei einem Beweidungsprojekt mit Moorschnucken im Naturschutzgebiet Hafen Lortal, um einfach zu zeigen, so kann es funktionieren und das sind dann doch auch die Probleme in der Praxis.
Du hast gerade gesagt, im September kann man dich noch in Alzenau erleben. Hast du noch irgendwas im zweiten Halbjahr, wo du unterwegs sein wirst, wo man noch teilnehmen könnte?
Ja, ich habe noch mehrere Exkursionen im Hafen Lortal zu Beweidungsprojekten, habe aber jetzt nicht den Überblick, ob die vielleicht schon ausgebucht sind, weil bei mir ist tatsächlich mit Anmeldung, weil es einfach für alle keinen Sinn macht, wenn man mit 40 Leuten dann über so eine Weidefläche geht und will dann irgendwelche kleinen Tierchen oder Pflänzchen zeigen.
Das findet sich wahrscheinlich auf naturparkspessart.de.
Genau.
Die Informationen. Jetzt noch eine Frage zum Abschluss oder auch zwei. Man kann bei euch mitmachen, um sich zu informieren und bei Exkursionen mitgehen. Aber habt ihr vielleicht auch noch einen Aufruf so für die Bürger aus der Region? Was können sie selbst vielleicht tun, um da ein bisschen zu unterstützen?
Boah, da fällt mir sofort was ein.
Ja, gerne.
Ne, ganz typisch, der Frühling geht los, die Vögel zwitschern und der Rasenmäher brummt.
Aha.
Ne, also das ist so ein kleines Anliegen oder ein größeres von mir. Leute, lasst doch in manchen Ecken mal was stehen. Mhm. Hier entwickelt sich dann doch in relativ kurzer Zeit dann vielleicht doch ein Artenreichtum, den ihr dann auch erleben könnt. Und es muss nicht alles super ordentlich sein. Dieses bisschen Wildnis im Garten hilft wirklich vielen, vielen Tierarten und auch der Pflanzenwelt, dass sie hier kleine Vernetzungspunkte bekommt. und auch das Auge erfreut und auch die Ohren, ne? Wenn dann plötzlich eine Feldgrille auftaucht im Garten, ne? Oder dann man verschiedenste Wildbienenarten beobachten kann, ist doch eine tolle Geschichte, ne? Und da kann jeder wirklich seinen Teil zu beitragen. Mhm. Und kauft eure Wildbienenhotels nicht in irgendwelchen Baumärkten, informiert euch im Internet oder bei uns, wie man die richtig baut.
Ja.
Ne? Und dann kommt auch was Gutes bei raus.
Sehr gut. Hast du noch einen Tipp für den Jedermann?
Ja, ich greife jetzt ein Stichwort auch auf. Und zwar möchte ich ganz klar sagen, ich glaube, dass der Naturschutz nämlich in jüngerer Zeit ziemlich falsch verstanden wird, dass viele Leute was machen wollen, aber mit Insektenhotels und auch mit diesen Blühflächen, was zuletzt so ein richtiger Boom war, werden wir unsere Welt nicht retten, sondern wir müssen vom System her umdenken. Wir müssen eine Landwirtschaft wirklich großflächig unterstützen, die die Biodiversität erhält. Also das heißt, da kann jeder bei uns beim Lebensmitteleinkauf wirklich, man muss einfach rigoroser sein, man muss bewusster sein, man muss nachfragen, wo kommt das her? Mhm. Oder man muss da einkaufen, wo man weiß, wo es herkommt.
Mhm. Okay. Und wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, Mensch, ich will auch aktiv irgendwo mitmachen. Wir haben ja, du hast ja vorhin von ehrenamtlichen Projekten gesprochen. Geht das und wo muss man sich da hinwenden? Wahrscheinlich dann auch bei euch dann direkt, ne?
Also man kann sich einfach mal beim Naturpark melden, sagen, ich bin interessiert und hier sind meine Kontaktdaten. Sagt mir Bescheid, wenn vielleicht bei mir in der Nähe was ist, was für mich interessant sein könnte. Und das andere ist, dass wir auch Landwirte grundsätzlich ansprechen. Wir können Fördermöglichkeiten mitbringen über das Vertragsnaturschutzprogramm. Und ich denke, für viele Landwirte, gerade im Spessart, wo wir jetzt von den Voraussetzungen her jetzt für eine marktorientierte Produktion, sage ich mal, überhaupt benachteiligt sind erstmal. Mhm. Da ist die große Chance, dass die Landwirte eher als Biodiversitätswirte agieren. Das heißt, dass sie ihre Hauptaufgabe da drin sehen, die Landschaft, die Artenvielfalt zu erhalten und da mit staatlichen Förderungen ihr Einkommen, ein gesichertes Einkommen haben können. Da müssten einfach noch mehr Leute in diese Richtung denken. Ich glaube, das ist viel zukunftsträchtiger, als zu schauen, möglichst viel zu produzieren und dass der Wiesenaufwuchs noch höher ist.
Okay. Zum Abschluss jetzt. Ich denke, der wichtige Aspekt, um die Menschen auch dafür zu sensibilisieren, ist, dass sie es erstmal kennen. Denn wenn man es kennt, dann lernt man es wertzuschätzen und dann möchte man vielleicht auch sich dafür einsetzen, dass es geschützt wird. Deswegen jetzt die Frage an jeden von euch. Habt ihr so einen schönen, besonderen Lieblingsplatz, wo man Natur so richtig erleben kann im Spessart, für den ihr ja schon lange wirkt, wo ihr sagt, geht mal dahin, dann wisst ihr, was ich meine, was die Faszination des Spessarts ausmacht?
Ja gut, ich habe schon so ein paar Plätze, wo ich regelmäßig bin. Das ist zum einen wirklich auch das Naturschutzgebiet Romberg in Lohr am Main. Mhm. Da geht es eben um Sandlebensräume, viele tolle Magerrasenbereiche, wo gerade die Sandgrasnelke in 1000 Exemplaren in Blüte steht. Ja, und es ist ein ehemaliger Umlaufberg vom Main. Das ist im Prinzip auch der Grund, wieso da alles voller Sand ist, weil das wurde im Prinzip dann vom Main dort liegen gelassen, damals vor langer, langer Zeit. Mhm. Ich meine, rein vom Landschaftsaspekt ist mein Lieblingspunkt dann noch das Oberbecken oben, gehört zu Rupertshütten dazu. Mhm. Und da hat man einfach den genialen Blick über einen weiten Teilen des Spessarts bis hinüber zum Kreuzberg in die Rhön.
Okay. Mhm. Und bei dir?
Bei mir dann nehme ich mal fürs Frühjahr nehme ich mal die Magerrasen um Bergrotenfels. Also da einfach mal einen Frühlingsspaziergang machen, da blühen dann tausende von kleinen Knabenkräutern, die Obstbäume blühen, die Schafherden blöken, irgendwo der Kuckuck ruft. Also da kann man so richtig den Frühling spüren. Und für den Herbst nehme ich dann tatsächlich mal was aus dem Wald. Mhm. Da gibt es das Naturschutzgebiet Metzgergraben bei Weibersbrunn. Das ist relativ klein, ist ein sehr alter sehr alter Buchenwald, aber der hat ein bisschen Urwaldcharakter, so rum vielleicht. Also das sind riesige Bäume, es sind viele umgebrochene, tote Bäume und gerade wenn dann so dieser Laubfall stattfindet, dann kann man so richtig den Kreislauf der Natur spüren und man kriegt dort im Gebiet halt auch eine Vorstellung davon, wie der Spessart ohne den Menschen eben aussehen würde. Und das ist schon was sehr Besonderes, weil eigentlich, wie wir es am Anfang gesagt haben, fast überall bei uns Buchenwald sind. Und tatsächlich sind es halt ein paar wenige Prozent, die geblieben sind, die auch irgendwie so noch naturnaher Buchenwald sind. Mhm. Also das empfehle ich schon, das mal so bewusst sich mal anzugucken.
Okay, gut. Ich denke oder ich hoffe, dass es uns gelungen ist, die Menschen auch für die Natur im Spessart zu begeistern, für die Besonderheit, für die Artenvielfalt. Wir haben auch aufgezeigt, was jeder Einzelne tun kann. Und alle sind herzlich eingeladen, in die Natur zu gehen, auch mit euch auf Exkursionen zu gehen, denn wir haben nur diesen einen Spessart und ich denke, es ist wirklich wert, dass wir ihn erhalten. Vielen Dank, dass ihr da wart und alles Gute.
Danke.